Guten Morgen, auch von meiner Seite, für euch alle unbekannt, eine Person allerdings, mein Namensvetter, der Hans, das ist der, der mich kennt und vielleicht noch ein paar andere Leute, aber für mich eigentlich alles unbekannte Gesichter. Ich bin das erste Mal da, ich habe vor einem Monat ein Telefon bekommen von Hans. Ja, Hans, predigst du noch ab und zu? Und ich, ja, nur noch ab und zu. Ich bin seit gut zweieinhalb Jahren pensioniert. Bin vorher tätig als Pfarrer. Eigentlich immer in FEG-Gemeinden. Das hat angefangen in der Mark, Kanton Schweiz. 15 Jahre Gemeindegründung und Gemeindeaufbauarbeit. Dann habe ich eine Berufung bekommen nach Winterthur, FEG Winterthur. Und ganz am Schluss noch 12 Jahre in Seuzach. Das ist ein Steinwurf von Winterthur weg. Ich sage immer so Seuzach, so ein bisschen vor Ort von Winterthur. Ja, und zu mir gibt nicht so viel zu sagen. Ich bin Grossvater. Mich beschäftigen oder halten in Trab 8 Enkelkinder. Macht Freude, aber ich merke auch, dann vor allem, wenn ich muss für die Kinder schauen muss, mein Alter. Wenn ich aber dann sonst einmal auf dem Rennvelo hocke, dann spüre ich mein Alter nicht so. Dann bin ich wieder fit. Ja, gut, ich denke, ich lege mal los. Vielleicht gibt es nachher noch Gelegenheit, wenn jemand noch gerne ein bisschen mehr möchte wissen, dann bin ich sicher noch da. Jetzt hoffe ich, dass das Gerät funktioniert. Ja, das funktioniert. Jetzt gehen wir da wieder retour. Also, wir haben es gehört, es ist angekündigt worden, das Thema. Wir wollen über das Wirken von Gott nachdenken. Vieles, was Gott wirkt, bleibt uns verborgen. Wir erkennen längst nicht alles, was Gott wirkt. Und anders von dem wir glauben, dass es Gott wirkt, auch unter Christen, in christlichen Gemeinden, ist möglicherweise gar nicht immer auf Gott zurückzuführen. Also so klar ist es nicht immer. Auch wenn wir von Wirken Gottes reden. Im Blick auf das Wirken von Gott kommt der deutsche Theologe, der Dogmatiker, Professor Wilfried Herrle zur Aussage, Zitat: Dass für die religiöse Praxis, also den gelebten Glauben, kaum eine Frage brennender ist als die, ob und wie Gott handelt oder wirkt. Ob und wie Gott handelt oder wirkt. In welchem Verhältnis dieses göttliche Handeln oder Wirken zu den naturhaften Prozessen, zu den geschichtlichen Ereignissen und zu den menschlichen Handlungs- und Verhaltensweisen steht? Das ist eine wichtige Frage. Und schließlich, ob und inwiefern der Mensch seinerseits dieses Wirken mitbestimmen kann. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, ich bin immer noch in der ersten Klasse. Ich habe noch nicht so viel verstanden. Die Frage nach dem Wirken von Gott können wir jetzt natürlich nicht systematisch, theologisch so umfassend behandeln und auf alles jetzt eine Antwort bekommen. Ich habe jetzt einfach mal eine Frage aufgegriffen, ein paar Fragen. Es gibt heute Morgen nicht auf alles eine Antwort. Wir müssen uns beschränken. Dazu hilft uns der Markus in seinem Evangelium, das er geschrieben hat, in einem Ausschnitt, wo er das Wirken von Jesus in Form von einem Summarium, das heisst, zusammenfassend in einem geschichtlichen Rahmen darstellen. Das Wirken von Jesus. Und nochmal, wir wollen nicht einfach ein bisschen mehr wissen über das Wirken von Jesus, sondern wir wollen uns auch fragen, wie kann Gott in unserem Leben wirken? Dass wir wirken, ist klar. Aber wie kommt es dazu, dass Gott auch in unserem Leben wirkt? Also, wir schauen miteinander den Text an. Ich lese den gerade da von da vorne. Markus 3, Verse 7 bis 12. Das ist so eine Zusammenfassung, ein Summarium. Aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer, das war der See Genezareth, und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa und Jerusalem, aus Idumäa und von jenseits des Jordans und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm, da sie von seinen Taten hörten. Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein Boot bereithalten, damit das Volk ihn nicht bedränge. Denn er heilte viele, sodass sie über ihn herfielen, damit ihn anrührten alle, die geplagt waren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Und er bedrohte sie hart, dass sie ihn nicht offenbar machten. Was heißt der Markus da zusammenfassend über das Wirken von Jesus schildert, zeigt uns etwas vom Wirken von Gott da in dieser Welt. Was können wir daraus lernen und wie kann Gott in unserem Leben wirken? Ich komme zu einer ersten Aussage, zu einer ersten Antwort. Wie Gott wirkt, Gott zieht Menschen zu seinem Sohn Jesus Christus. Wenn wir über das Wirken von Gott nachdenken, können wir es nicht, ohne dass wir über Jesus reden. Gott wirkt ganz besonders in der Person von Jesus Christus, in seinem Sohn, indem er Menschen zu Jesus zieht. Ist es nicht erstaunlich, was wir da gelesen haben? Massen von Menschen sind aus einem riesig grossen Einzugsgebiet zu Jesus geströmt. Vielleicht seht ihr das da ein bisschen. Palästina auf dieser Karte. All die Pfeile dort, wo Jesus in Galiläa gewirkt hat, wo die Leute hergekommen sind. Vom südlichen Idumäa bis in den Norden von Tyrus und Sidon. Das sind gut 280 Kilometer gewesen. Und von Westen bis jenseits vom Jordan in Osten nochmal etwa 130 Kilometer. Stellen wir uns das mal vor. Das wäre, wie wenn Menschen aus einem Gebiet von Genf bis Airolo heute Morgen da sich versammeln, um Jesus zu begegnen, hier in Bülach. Eben so können wir das vorstellen. Also wir hätten jetzt Gottesdienst, Jesus würde da wirken und Menschen würden aus diesem Einzugsgebiet da auf die Bühne kommen. Das ist etwa das, was dort mal passiert ist. Und man muss sich fragen, wie kommt es dazu, dass Menschen, die einander gar nicht kennt haben, unterschiedliche Menschen von unterschiedlicher Herkunft sich aufgemacht haben und grosse Distanzen überwunden haben, um Jesus zu begegnen. Was läuft da? Was passiert da? Wir haben es da mit einem Phänomen zu tun, das nur erklärbar ist im Zusammenhang vom Wirken Gottes. Jesus hat einmal seinen Zuhörern klar gemacht, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Muss ihn zu mir ziehen. Niemand kann von sich aus zum Sohn kommen, zu Jesus Christus. Wenn Menschen auf die Idee kommen, nach Jesus zu fragen, also nur schon das, dass ein Mensch überhaupt auf die Idee kommt, läuft ja schon irgendetwas, wo man sich muss fragen, was läuft. Wenn Menschen auf die Idee kommen, nach Jesus zu fragen, wenn sie sich anfangen zu bemühen, Jesus kennenzulernen, Jesus aufzusuchen, wenn für sie Jesus anfängt, ein Thema zu werden, dann weil Gott in ihrem Leben wirkt. Weil Gott sie zu Jesus zieht. Gott wirkt an Menschen, indem er sie zu Jesus zieht. Gott handelt in dieser Welt, wirkt in dieser Welt durch seinen Sohn damals, wie auch heute im Leben von uns Menschen. Und es ist nicht nur erstaunlich, dass damit Menschen unendlich grosse Distanzen überwinden. Wenn Gott Menschen zu Jesus zieht, werden auch ethnische, sprachliche, kulturelle, religiöse und soziale Distanzen und Grenzen überwunden. Es ist ein unerklärliches soziologisches Phänomen, das man in dieser Welt heute noch beobachten kann. Ein Wunder, das man nicht erklären kann, wo die einzige vernünftige Antwort die ist, da muss Gott dahinter stehen. Wenn du Jesus also begegnest, wenn du ihn immer wieder aufsuchst, dann nicht, weil du so ein frommer Mensch wärst. Oder nicht, weil du dich bekehrt hast. Weil du etwas gemacht hast, sondern weil Gott in dir angefangen hat zu wirken. Weil Gott in deinem Leben wirkt. Weil Gott dich zieht. Wenn für dich Jesus plötzlich ein Thema geworden ist, aus was für Gründen und welchen Umständen auch immer, Gott ist es, der in deinem Leben das wirkt. Ein Wunder. Ein Geschenk. Hast du ihm dafür auch schon Danke gesagt? Ein Zweites, was wir über Gottes Wirken lernen können, Gott lässt Menschen bei Jesus Christus Heilung und Befreiung finden. Gott zieht Menschen zu seinem Sohn, haben wir jetzt in dem ersten Punkt angeschaut. Ich muss sagen, heute mehr denn je. Weltweit ist unter den Menschen eine ununterbrochene, zunehmende Faszination an Jesus festzustellen. Das muss ein Albtraum sein für alle Atheisten, die sich darum bemühen, das christliche Zeugnis aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Eins können die Atheisten nicht, die Faszination weltweit an Jesus zu eliminieren. Woher kommt die Faszination an Jesus? Wieso ist Jesus heute noch, 2000 Jahre später, immer noch weltweit ein Anziehungspunkt für Menschen? Die Faszination an Jesus liegt in ihm selber begründet. In ihm, in Jesus und durch ihn wird die Herrschaft von Gott für uns Menschen sichtbar und erfahrbar als ein Stück Himmel auf Erde. Warum fasziniert Jesus? Weil in Jesus das Wirken von Gott in dieser Welt ein Stückweise sichtbar und erfahrbar wird. Als ein Stück Himmel auf Erde. Wenn man hört, wie Jesus damals Kranke geheilt hat, Gebundene frei gemacht hat, Blinde sehend, Taube hörend, Lahme gehend, Sünd, Schuld vergeben hat, dann gibt es nur eine Erklärung für das Wirken von Gott. Dass nämlich der Himmel in der Person von Jesus Christus, in unsere kaputte, lebensfeindliche, gewalttätige, dekadente, kaputte, todverfallene Welt hineingebrochen ist. Jesus kommt und bricht ein in die todverfallene Welt, in eine Unkultur vom Tod, bringt er Kultur vom Leben ein. Im Kommen von Jesus Christus in die Welt ist der Himmel, ist das Reich von Gott, Gottes gute Herrschaft unter uns Menschen abgebrochen. Ich sage abgebrochen, weil der Himmel auf Erden noch nicht voll und ganz durchgebrochen ist, wie das einmal wird sein. Man kann das Reich Gottes, seine Herrschaft unter uns in dieser Welt vergleichen mit dem Anbruch von einer Schönwetterperiode, die auf eine Schlechtwetterperiode folgt. In den Bergtälern ist das eindrücklich zu beobachten, wenn sich plötzlich so die dunklen, dichten Nebelwolken, wenn sie plötzlich so ein bisschen sich anfängt zu lichten, es wird ein bisschen heller, die Wolken sind noch da. Man sieht die Sonne noch nicht wirklich, aber der Punkt, wo es heller wird, den fängt man an zu sehen. Und man fängt an, die Wärme zu spüren. Man sieht es noch nicht, aber die Wärme spürt man. Und plötzlich geht etwas auf. Die Wolkendecke bricht an einem Ort auf und ein Sonnenstrahl dringt durch ein Wolkenloch durch. Und wie herrlich ist dann die Welt in einem begrenzten Ausschnitt, wo die Welt im Lichtglanz der Sonne erstrahlen tut. Und dann wird die Szenerie vielleicht wieder plötzlich durch eine Wolke verdunkelt. Es kann sein, dass es plötzlich nochmal kommt zu regnen. Und man denkt vielleicht, ja, was ist mit dieser Wetterprognose? Jetzt hat er doch gesagt, es kommt ein Hochdruckgebiet, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Nein. Wenn es nochmal regnet, sind das letzte Wetterkapriolen, die im Anbruch der Schönwetterperiode Platz machen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Himmel tiefblau wird. Das kann man da unten beobachten, wenn die Bauern beim Regen schon anfangen, Gras abhauen, weil sie heuen wollen. Dann kannst du davon ausgehen, es kommt eine Schönwetterperiode. Man sieht es noch nicht, ob es kommt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Himmel auf Erde das Reich Gottes in seiner Klarheit, in seiner Vollendung unter uns im vollen Lichtglanz von der Herrlichkeit von Gott wird alles erfüllen. Wir leben im Anbruch von einer Schönwetterperiode. Das Reich von Gott zieht ein. Mit Jesus Christus hat das Reich von Gott Fuß gefasst, da auf dieser Welt. Gottes Reich, Gottes gute Herrschaft, ist in Jesus Christus abgebrochen und wird ein Stück weit erfahrbar, wo Menschen wie Jesus Christus Frieden mit Gott finden. Befreiung aus Bindungen, von Belastungen, von Schuld, aber auch Heilung von Krankheiten, von Leiden, aber auch Kraft. Frieden, Trost, Hoffnung, wenn die Heilung ausbleibt. Auch das ist Reich Gottes erfahrbar, wo ich tröstet und gehalten wird in seinem Frieden, auch wenn das Leiden noch nicht weg ist. Gott lässt uns Menschen bei Jesus Christus heilig und befreit finden, auch heute noch. Und ich frage mich manchmal, gehören wir das noch unter uns? Wenn Menschen verändert werden und sie ein Stück Himmel auf Erde in ihrem Leben erfahren, gehören wir das Wirken von Gott unter uns? In unserem medialen Zeitalter gibt es viele Möglichkeiten, über das Wirken von Gott zu hören. Zum Beispiel über das Format Fenster zum Sonntag auf SRF 2. Ich schaue das nicht regelmäßig, nein, überhaupt nicht regelmäßig, manchmal zappe bei Ihnen. Und ich staune immer wieder, wie dort auch das Wirken von Gott in Erfahrung gebracht werden kann. Oder über das ERF-Format Mensch, Gott, Begegnungen zwischen Himmel und Erde. Ich weiß nicht, ob es diese Sendung noch gibt. Ich bin auch nicht ein fleissiger Konsument von Bibel TV. Aber ich habe damals zufällig, bin ich reingezappt und erinnere mich noch gut an so einen Talk den ich, wie gesagt, zufälligerweise gesehen habe. Es ist um einen 35-jährigen Mann gegangen, der spielsüchtig war. Und der offenbar mit seinen Zockereien auch viel Geld gemacht hat. Er hat so erzählt von seinem Leben. Mit seiner geschiedenen Frau hat er ein Kind gehabt, gemeinsames Kind mit ihr, wo er jeweils von Samstag auf Sonntag hat müssen hüten. Am Sonntagmorgen hat er das Kind jeweils seiner Frau übergeben und die Übergabe von dem Kind hat in einer christlichen Gemeinde unmittelbar vor dem Gottesdienst stattgefunden. Weil seine Frau, seine Ex-Frau, am Sonntag in dieser Gemeinde den Gottesdienst besucht hat. Nach jeder Übergabe ist der Mann einmal auf direktem Weg ins Spielcasino gegangen. Als ihn einmal jemand aus der Gemeinde, eine gläubige Person, hat zum Gottesdienstbesuch einladen, ermutigen, so im Sinn von, nimm doch gerade Platz, musst ja nicht gehen. Feier mit uns den Gottesdienst, hat der Gläubige so abgemacht und fertig gemacht, dass niemand in der Gemeinde auf die Idee gekommen ist, nochmal einen Versuch zu starten. In die Richtung. Und dann ist es passiert. An einem Sonntag war seine Ex-Frau noch nicht in der Gemeinde. Und er war gezwungen, zu warten, um das Kind dann ihr zu übergeben. Und hat sich brutal aufgeregt. Das ist wieder typisch die Alte, oder? Auf die kannst du nicht gehen. Und er hat sich brutal aufgeregt über seine Frau, Ex-Frau. Und während er gewartet hat, so im Feier rein, Gottesdiensttür war dann noch offen gewesen, hat der Lobpreis angefangen im Gottesdienst. Und während dem Lobpreis hat Jesus sein Herz berührt. Er ist emotional total überwältigt worden und hat seine Tränen nicht mehr zurückgeben. Ihr Lieben, Lobpreis ist nicht so ein Beigemüse in einem Gottesdienst, wo man auch noch schnell durchmachen muss. Im Lobpreis kann Gott wirken. Und wir hören immer wieder von Menschen, wie Gott ganz stark kann wirken. Bei Menschen, die du auf 100 andere Wege nicht erreichen kannst. Der harte Mann, der bricht zusammen beim Lobpreis. Er gibt seinen inneren Widerstand gegen Gott auf, öffnet sich für Christus, findet Befreiung aus seiner Spielsucht, ist ein neuer Mensch geworden, hat ein neues Leben gefunden, die Ehe ist wieder zusammengekommen. Und ich das so gehört habe, das hat mich so berührt. Gott wirkt, lässt Menschen bei Jesus Heilung und Befreiung erfahren. Ich könnte jetzt noch lang weiter erzählen von solchen Geschichten. Der weltweite Strom reisst nicht ab von Menschen, die in diesen Begegnungen mit Jesus heil werden, neu werden. Hören wir es. Nehmen solche Geschichten Raum in unserer Mitte. Wenn Menschen die Herrschaft von Gott, die gute Herrschaft in ihrem Leben erfahren, etwas Besseres kann uns gar nicht passieren. Kannst du von dem Guten berichten in der Begegnung mit Jesus? Kommen wir zu einem dritten Punkt. Gottes Wirken auch in unserem Leben. Fragezeichen. Gott wirkt durch das Leben von denen, die Jesus begegnet sind. Jetzt wird es spannend. Wo Gott unter Menschen wirkt, fängt er an, durch die Menschen zu wirken. Gott zieht die Menschen in sein Wirken hinein. Das ist hochspannend. Wenn ich Gott wäre, würde ich das wahrscheinlich nicht so hier nicht machen. Also, ich kenne die Menschen ein bisschen. Sie sind sehr mühsam. Ich kenne sie, weil ich selber auch ein bisschen mühsam bin. Wo Gott unter Menschen wirkt, fängt an, die Menschen in sein Wirken hineinzuziehen. Indem er anfängt, durch die Menschen zu wirken. Das wird auch in unserem Predigttext deutlich. Vers 8 finden wir eine ausschlaggebende Begründung, warum Menschen zu Jesus sich aufgemacht haben. Es heisst, weil sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Spannende Nebenbemerkung. Es heisst nicht, weil sie hörten, wie viel er predigte, kamen sie zu ihm. Es heisst, weil sie hörten, wie viel er tat. Ich weiss nicht, ob die Leute kommen, weil sie so gute Predigten, weil man sagt, da hören wir gute Predigten. Weil da so viel predigt wird, weil da so viel geredet wird. Menschen kommen zu Jesus aufgrund von dem, was er tut. Seine Taten. Die Menschen suchen die Begegnung mit Jesus, weil sie von seinen guten Taten gehört haben. Und ich frage mich, ja, und woher haben die Menschen von diesen guten Taten von Jesus gehört? So einfach. Von denen, die bei Jesus gsi sind. Jesus begegnet sind, mit ihm in Berührung gekommen sind. Von denen ist es weitergegangen. Hat man wieder erzählt. Man hat untereinander von Jesus und dem, was er alles gewirkt hat, erzählt. Das Natürlichste von der Welt. Wir müssen sogar davon ausgehen, dass auch viele von Jesus und seinen guten Taten weiter erzählt haben, die es nur vom Hören sagen gehört haben. Auch dieselbe hat Gott gebraucht. Wenn Gott Menschen zu Jesus zieht, wird der Mensch in sein Wirken hineingezogen, fängt Gott an, ihn und durch sein Leben zu wirken. Das ist ein Geheimnis. Und jetzt kommen wir wieder zu der Frage, wie macht Gott das? Was muss der Mensch, was müssen wir tun, damit das passiert, dass Gott uns in sein Wirken hineinziehen kann? Wie kann Gott in unserem Leben wirken? Fragezeichen. Ich will auch ein Ausrufezeichen haben. Aber es ist nicht immer so klar, ob ich es mache oder ob es Gott macht. Oder wie viel Anteil, dass Gott da ein bisschen mitreden kann und wie viel Anteil, das von mir sind, ist. Wie können wir ins Wirken von Gott hineingezogen werden? Wie können wir Gottes Wirken in unserem Leben erfahren? Wie Gott es macht, beschreibt Markus in seinem Evangelium. Ich habe das Evangelium genau unter dem Aspekt einmal durchgelesen. Ich wollte das wissen. Gott, wie machst du das? Der Markus bezeugt uns im Evangelium, wie Jesus Menschen ruft und sie in einer überschaubaren, verbindlichen Lebens- und Dienstgemeinschaft zu seinen Nachfolgern macht. Das ist eigentlich, der Markus bezeugt uns im Evangelium ein Jüngerschaftsprogramm, wie Jesus Nachfolger macht, Menschen, die ihm nachfolgen. Das ist das, was eigentlich in Kirchen und Gemeinden müsste passieren. Dass man nicht zusammenkommt für den Gottesdienst, damit man im Gottesdienst war, sondern man kommt zusammen, um sich von Jesus zu Jünger, zu Nachfolger ausbilden zu lassen. So war es mal so. Unter evangelikalen Christen steht Jüngerschaft hoch im Kurs. Und darum findet man eigentlich in vielen Gemeinden so Jüngerschaftskurs, also Jüngerschaftsschulungen. Gibt so viele Programme, die man da durchlaufen kann. Das sind meistens so Schulungsprogramme, Lebensprogramme von missionarischen Einsätzen und Aktivitäten. Das gibt halbjährige Schulungen, es gibt ganzjährige, dreijährige, es gibt alles. Wo man gefordert ist, wo man Sachen machen muss, wo man ausprobieren muss und so weiter. gibt Bücher tonnenweise, wie man zu einem Jünger wird, was man da alles machen muss. Schauen wir jetzt die Jüngerschaftsschulung von Jesus im Markus-Evangelium an, werden wir ernüchtert. Nicht nur, weil die Jünger permanent versagt haben. Die Jüngergeschichte von Markus da drin, ist eine Versagensgeschichte. Die haben nur versagt. Wenn wir mal das Evangelium lesen. Eine Katastrophe. Nur versagt. Das soll eine Jüngerschaftsschulung sein. Die kannst du gar nicht brauchen. Nicht nur, weil sie permanent versagt haben. Die Jünger haben sich mehrheitlich passiv verhalten und haben meistens nur Zuschauerrollen eingenommen. Was muss ich als Pfarrer sagen? Die haben wir gerne in der Gemeinde. Die nur zuschauen. Und die nur zuschauen, kritisieren auch. Logisch. Also passive Mitglieder, die liebe ich. Bei den Jüngern war das so der Fall. Passiv. Zurückhaltend. Nichts gemacht. Wirklich passiv. Nach den Beschreibungen von Markus tun die Jünger bis zum dritten Kapitel einfach nichts als Jesus hinterherlaufen. Um dort zu sein, wo er ist. Das war ihr Job. Sie haben bei ihm nichts gemacht, als nur zuhören. 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 Die haben nichts gemacht, aber einfach nur zugelassen. Und geschaut, was er macht. Und gestaunet, was er macht. Zugelassen, geschaut, gestaunet, aber sonst nichts gemacht. Einfach nichts gemacht. Und dann endlich der erste konkrete Auftrag von Jesus. Haben wir vorher gelesen, was ist das für ein Auftrag gewesen? Ganz konkreter Auftrag. Den Text haben wir vergessen, aber ich bringe das Bild nochmal. Das Bötli für ihn losbinden, das Bötli für ihn parat machen. Was für ein schwieriger Auftrag. Also bescheidener geht es also nicht. Ein Bötli für ihn parat zu machen. Also die Fischer unter den Jüngern, das war jetzt wirklich nichts. Sorry, ist das jetzt ein Auftrag vom Meister? Ein bescheidener Auftrag, den sie sicher nicht überfordert hat. Ein bescheidener Auftrag, den sie sicher haben können erfüllen. Aber so ist Jesus. Ein kleines Bötchen für Jesus bereit machen. Das sind bescheidene, aber sehr entscheidende Aufträge. Das sehen wir bei den Jüngern. Warum haben sie das Boot für Jesus bereit machen? Damit er in seinem Wirken nicht mehr von diesen vielen Menschen behindert, gestoßen und bedrängt hat können werden. Jesus ist durch die vielen Menschen bedrängt worden, so dass er nicht mehr hat können wirklich wirken und predigen und heilen, handeln. Jesus dienen heisst, die kleinen Sachen in unserem Alltagsleben, vielleicht auch die kleinen Sachen in unserem Gemeindealltagsleben, die Jesus in seinem Wirken hindert, aus dem Weg räumen oder losmachen, lösen, damit er wirken kann. Merken wir, genau um das geht es in der Zusammenarbeit mit Gott. Wir dienen Jesus, damit er uns dienen kann. Es geht nur um das. Jesus will es tun. Und wir machen so viel, dass er kann tun in uns. Wir dienen Jesus, indem wir Hindernisse aus dem Alltag, aus dem Weg räumen, indem wir Weg bereit machen, indem wir Räume schaffen, damit er durch unser Leben kann wirken kann. Ein Boot für Jesus bereit machen, damit die Liebe von Gott unter uns nicht gestoßen wird, nicht behindert wird, nicht bedrängt wird, nicht klein gemacht wird, sondern wieder Raum gewinnt, damit Jesus in meinem persönlichen Leben, aber auch unter uns als Gemeinde wirken kann. Die entscheidende Frage, sehen wir die Bötchen in unserem Alltag, die wir für Jesus bereit machen können? Hören wir die Stimme, wo Jesus uns aufmerksam machen will, auf die Bötchen, die wir lösen müssen, damit er wirken kann? Das kann bei jedem wieder ganz etwas anderes sein. Wichtig ist, dass wir von Gott hören, was es in meinem Leben ist. Wo die Bötchen sind, wo wir für ihn lösen und frei machen können. Ein letzter Gedanke, und dann sind wir fertig. Gottes Wirken auch in unserem Leben, Fragezeichen. Gott bleibt in seinem Wirken souverän, was uns Vertrauen lehrt. Das einfach noch so ein bisschen zusammenfassend, abschliessend den Punkt behandeln. Es gibt noch einen Grund, aber es hängt mit dem ersten Grund jetzt zusammen, den wir gerade ausgeführt haben, warum die Jünger haben müssen das Boot bereit machen für Jesus. Sie haben es müssen tun, damit sich die vielen Menschen, die bei ihm Heilung und Befreiung gesucht haben, dass die Menschen sich nicht mehr auf ihn stürzen. Dass die Menschen ihn nicht mehr haben können festheben. Wohin das führt, wenn Menschen versuchen, Gott festzuheben. Wenn Menschen versuchen, Gott festzuhalten, zu vereinnahmen. Beschreibt der Markus mit einem handgreiflichen Durcheinander, wo sich aus Dämonischen in und unter uns Menschen manifestieren kann. Wo letztlich der Sohn Gottes, wo letztlich Jesus als Sohn Gottes nicht mehr bekannt, sondern verschrauen wird. Das war damals ein wildes Durcheinander. Ich sage nochmal im Zusammenhang davon, dass man Gott hat wollen sich verfügbar machen. Dass man Gott hat wollen festhalten. Dass man Gott hat wollen festhalten, festheben. Jesus hat sich dem Vorgang entzogen. Ein Zugriff der Menschen, ein menschlicher Versuch, ihn für sein Wirken, für sich verfügbar zu machen. Jesus lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Jesus lässt sich nicht vor den Karren der Dämonen spannen. Er lässt es nicht zu, dass sie ihn bekennen. Die einzige Autorität, die ihn in Wahrheit offenbar macht, das ist der himmlische Vater. Nochmal, wir können Gott nicht vor unseren Karren spannen. Und wenn wir das versuchen, dann kann es sein, dass Dämonisches sich offenbar macht. Jesus macht da nicht mit. Wir können ihn durch unser Bemühen, auch wenn es noch so gut gemeint ist, nicht in unser Wirken hineinziehen. Da macht er nicht mit. Darum sage ich, es gibt vieles, wo wir fromm tun, wo wir meinen, Gott wirkt es, aber Gott wirkt es nicht. Das ist unser frommer Betrieb. Es geht nicht darum, dass wir Gott in unser Wirken hineinziehen, es geht darum, dass wir uns in sein Wirken hineinziehen lassen. Wir können Jesus nicht festheben. Wir können ihn nicht in unseren Griff bekommen. Gott bleibt für uns unverfügbar. Und darum bleibt auch unser Erkennen begrenzt. Unsere Gotteserkenntnis bleibt begrenzt, auch wenn wir uns auf Bibeltreue berufen. Auch der Bibeltreue hat sehr ein einseitig beschränktes Gottesbild. Er hat längst nicht alles erkannt. Wir können Gott nicht mit unserem Denken fassbar machen. Wir können ihn nicht in unser theologisches System einfügen, auch wenn wir das als bibeltreu bezeichnen. Gott ist immer noch grösser und mehr, als was wir erkannt haben und was wir glauben. Viel grösser. Der Salomo hat erkannt, wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen. Wer vermag es? Gott in ein Haus hineinzutun. In ein Denksystem. In unsere Vorstellung, wie Gott muss sein und wie er nicht ist. Denn der Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Wir müssen ein bisschen bescheidener werden. Die einzig angemessene Reaktion auf einen unverfügbaren Gott heisst Jesus vertrauen. Sein Wort vertrauen. Seiner Liebe vertrauen, wo sich für mich in den Tod gegeben hat. Jesus will uns in das Vertrauen hineinziehen und will uns Vertrauen lehren. Und so kommt Gott zum Ziel, in unserem Leben und durch unser Leben zu wirken. Das wünsche ich für mich persönlich. Und ich wünsche es auch für uns alle. Persönlich und als ganze Gemeinde FG Bülach. Dass ihr euch auszeichnet damit, dass die Leute sagen, Gott ist unter euch. Da wirkt Gott.